ARD.
So Anna, der Plus-Minus-Podcast existiert ja jetzt schon seit bald einem Jahr. Und ich dachte mir, es wird Zeit, dir ein paar intime Geheimnisse über mich zu verraten.
Das finde ich sensationell. Hau raus, das mag ich am liebsten.
Bei mir im Flur, direkt vor der Haustür, steht eine 3-Liter Flasche Weinbrand.
Okay, und die trinkst du jeden Abend leer, wenn es ein schlechter Tag war?
Nee, wenn ich rausgehe, einen kleinen Schluck, wenn ich reinkomme, einen kleinen Schluck. Nein. Die ist leer. Und seit ziemlich genau 8 Jahren werfen wir da als Familie unser Kleingeld rein. Also alles unter 50 Cent. Und warum erzähle ich dir das? Erstens, weil seit vorgestern ist sie endlich voll.
Und jetzt weißt du nicht, was du mit dem Geld anfangen sollst.
Da muss mir tatsächlich noch was überlegen. Ja. Also es soll nicht einfach auf dem Konto landen und für die Stani-Ausgaben herhalten. Es muss irgendwas Besonderes sein. Nee. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viel es sein wird.
Genau.
Nein, also eigentlich will ich dir was anderes erzählen. Und zwar, dass diese Kleingeld-Weinbrandflasche mein persönlicher Bargeldindikator ist. Denn diese Flasche zeigt mir, wie ich im Laufe der letzten 8 Jahre mein Bezahlverhalten verändert habe und auch die anderen in meinem Haushalt. Am Anfang habe ich da nämlich quasi täglich Geld reingeworfen, weil immer irgendwas in meinen Taschen rumklimpert hat. Inzwischen würde ich sagen, realistisch mache ich das noch einmal die Woche. Einfach, weil ich eigentlich nirgendwo mehr Bar zahle.
Aber das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen mit dir, immer wenn wir zusammen irgendwo hingehen.
Anna, hast du Bargeld dabei?
Ja, genau. Also du hast Karte. Du hast Karte. Aber ich merke das auch an mir selbst. Seit Corona ist mein Bargeldgebrauch ein bisschen weniger geworden. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen aber unbedingt und ich brauche und so. Eigentlich ist mir das mit dem Geld egal. Hauptsache ist praktisch.
Ja, mein Handeln kollidiert halt so ein bisschen mit der Realität, weil manchmal muss ich ja halt Bar zahlen.
Und dann wirst du richtig fuchsig.
Manchmal bist du nicht an meiner Seite und hast Bargeld dabei und dann stehe ich da und dann ärgere ich mich schon ein bisschen, ja.
Ja, okay, dann geht's dir wie immer mehr Leuten. Deshalb stechen wir heute in so eine Art Wespen. Nest rein. Bargeld ist für viele richtig emotional, zumindest bei uns in Deutschland. David, Team Kartenzahlung und dann gibt's ja noch die anderen, das Team Hardcore-Bargeld-Fans und von denen gibt's bei uns in Deutschland irgendwie besonders viele, wie es scheint.
Aber warum ist das immer noch so? Auch, dass es immer noch vieles gibt, was sich nur bar bezahlen lässt, während in den allermeisten anderen Ländern ja digital bezahlen immer normaler wird. Oder, auch darüber sprechen wir gleich, wo bar bezahlen immer exotischer wird.
Ja, es ist irgendwie so eine deutsche Spezialität. Wir klären, warum die Deutschen am Bargeld hängen. Schließlich gibt es ja sogar eine Petition und eine ganze Partei, die mobil machen möchte gegen eine angebliche Abschaffung von Bargeld. Als wäre das eine wirklich echte Horrorvision. Und deshalb wollen wir auch mal die Frage beantworten, wie lange werden wir uns in Deutschland denn diesem Trend vielleicht noch entgegensetzen? Und wird das Bargeld am Ende wirklich abgeschafft?
Darum geht es in dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf.
Es gibt ja richtige Bargeldfans, ne? Die sagen, das knistert, das riecht besonders, man hat was in der Hand. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, dass es generell viel besser ist, bar zu bezahlen, weil das was im Gehirn anregt und man dann einfach nicht zu viel ausgibt. Ganz anders als bei Kartenzahlung.
Wo nämlich der sogenannte Pain of Paying wohl ausbleibt. Pain of Paying, also der Schmerz des Bezahlens, der scheint beim Barbezahlen größer zu sein als beim Zahlen mit der Karte. Könnte nämlich wirklich zur Folge haben, dass man das Gefühl für sein Geld verliert. Dass das für manche Länder inzwischen schon fast zum Problem wird, darüber reden wir noch.
Ja, krass, ne? Und es gibt noch mehr Argumente von diesen Bargeld-Hardcore-Fans. Die haben unter anderem mit den Kosten vom Zahlen mit der Karte zu tun. Das kostet ja auch immer was, wenn man die Karte da durch so ein Gerät zieht. Wir kennen das alle. Oft sind so kleinere Läden da, die dann auch so Schildchen raushängen und sagen, nee, bei uns bitte keine Kartenzahlung oder nur Kartenzahlung, wenn ihr mehr als 10 Euro bezahlen wollt.
Mein Horrorschild. Entweder ich habe dich an meiner Seite oder du siehst David Alf meistens sofort wieder den Laden verlassen und die nächste Bank aufsuchen.
Ja, oft sagen die Händler halt, ich habe da auch echt mal nachgefragt, ich sag, warum macht er das so? Die Gebühren sind ihnen zu hoch. Das kostet uns zu viel Geld. Es lohnt sich erst ab einer gewissen Summe, so die Argumentation. Und da haben wir uns hintergeklemmt und wollten mal wissen, stimmt das überhaupt? Wie viel kostet das? Und ist das wirklich so viel mehr, dass man sagen kann, boah, ich verzichte auf Kunden wie David Alf und es fällt mir so sehr ins Gewicht, dass ich die lieber so nicht haben will. Ich sag's vorweg, ganz spannend ist es da wirklich, was bei unseren Recherchen rausgekommen ist.
Fangen wir vorne an. Was kostet den Händler, die Händlerin eigentlich diese Kartenzahlung? Wir haben Daten gefunden vom Research Center for Financial Services, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und auf dieser Grundlage machen wir jetzt mal dieses Gedankenexperiment. Wir zahlen also was für 100 Euro. In der Regel sind die Kartengebühren prozentual zu der Summe, die bezahlt wird. Mit der Girocard oder EC-Card, wie das Ding früher hieß, wären das 19 bis 31 Cent. Bei einem Einkauf von 100 Euro. Mit Debitkarte, die man mittlerweile von vielen Banken bekommt, 37 bis 60 Cent. Und mit Kreditkarte 72 Cent bis etwa über 1 Euro.
Das ist schon ein Unterschied, ne? Also das schwankt ganz schön. Und wie gesagt, wir haben ja mal 100 Euro als Ausgangspunkt genommen. Sind das jetzt niedrigere Beträge, weil es ja prozentual berechnet wird? Ist das entsprechend weniger? Hängt aber auch, muss man sagen, mit den Verträgen zusammen, die die Händler mit den Anbietern so gemacht haben. Es gibt auch andere Quellen, die die Kosten etwas höher schätzen. Am Ende kann man sagen, das sind eigentlich jetzt Centbeträge. Und die Frage ist immer, kann man die verkraften oder nicht?
Die Händler sagen halt, naja, das läppert sich am Ende des Tages. Wenn mir jemand einen 50-Euro-Schein gibt, dann habe ich 50 Euro. Wird nicht weniger, keiner knabbert was davon ab. Aber, und hier wird's wirklich spannend, stimmt das? Oder wird's vielleicht doch weniger? Obwohl es Bargeld war, knabbert vielleicht doch jemand dran?
Ja, da sind wir nämlich bei einer ganz anderen Seite, die immer vernachlässigt wird. Bargeld verursacht bei den Händlern natürlich auch Kosten. Das Plus-Minus-Team hat jemanden gefunden, der mit uns wirklich ehrlich darüber geredet hat. Agin, der Chef einer Kaffeerösterei mit zwei kleinen Cafés in Hamburg. Public Coffee Roasters heißt sein Laden. Und Agin hat schon vor ungefähr 8 Jahren gesagt, nee, also ich will überhaupt kein Bargeld mehr von euch haben.
Wir rechnen zwischen 400 und 600 Euro pro Monat, die wir einsparen.
Und zwar nur, weil Agin ausschließlich Kartenzahlung akzeptiert. Überlegt ihr es mal, 600 Euro, das ist praktisch mehr als ein Minijob, nur fürs Bargeld. Da frage ich mich, was genau wird denn da eigentlich gespart?
Wenn wir mit Bargeld hantieren, müssen wir jeden Tag einen Anfangsbestand gezählt haben, in ein Kassenbuch eintragen, händisch. Je nachdem, eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag. Wenn man Fehler hatte, hat es auch mal eine Stunde gedauert, bis man diese Abrechnung fertig hatte. Und wir reden davon, dass du dann ja Bargeld rausholen musst, in diesen Zählerdinger reintun musst und. Zur Bank bringen, einzahlen und für jede Art von Differenzen, egal ob 1 Cent oder 10 Euro, Rede und Antwort stehen. Einmal gegenüber unserer Steuerberatung aufgrund des Finanzamtes und intern natürlich, wenn es etwas höhere Beträge sind, dann fängt natürlich sofort die Diskussion an. Wo ist das Geld? Wurde das weggenommen?
Ja, da kommt dann doch schon einiges an Arbeitszeit zusammen, auch in einem recht kleinen Betrieb. Und Kartenzahlung spart offenbar auch einiges an Stress, weil das Abrechnen nicht so fehlerhaft ist. Und es kommt ja noch was hinzu. Die Banken verlangen fürs Einzahlen oft auch noch ordentlich Geld und dann braucht man ja vielleicht auch Wechselgeld, wenn man sich da was von der Bank in bar holen will, kommen gern auch noch bis zu 3% Provision dazu.
Mit Kartenzahlung muss man das alles natürlich nicht machen. Man braucht kein Wechselgeld logischerweise. Man muss das auch nicht abholen oder nachher wieder einzahlen, abgeben. Am Ende des Tages werden alle Umsätze im Computer ausgerechnet, verbucht, fertig. Und mal ganz nebenbei, mit Kartenzahlung ist dann auch das Thema Schwarzgeld erledigt.
Klingt eigentlich alles richtig gut und richtig logisch, wie Agin das gelöst hat für sich und seine Rösterei. Aber ich kann ja schon erahnen, wie die Bargeld-Freaks darauf reagiert haben. Wahrscheinlich waren nämlich nicht alle Kunden happy mit seiner bargeldfeindlichen Gesinnung.
Es gab auch Leute, die, glaube ich, absichtlich in diesen Laden gekommen sind, um einmal Dampf abzulassen, wie blöd sie das finden und dass wir hier die Bürger nackt machen. Unser Hauptargument für diese Situation war, hast du ein Handy in der Tasche? Ich würde behaupten, das bargeldlose Tracking, was man ja immer sagt, verglichen zu den Datenmengen, die du sozusagen über dein Smartphone, über Standort, Bewegungsmuster und so weiter und so freigibst, würde ich mal behaupten, steht nicht im Verhältnis zu, ich habe da mal 2 Euro bezahlt und da, ich meine, dann ist es halt so, also...
Das fand ich mega spannend, dass der Umgang mit Bargeld dann so viel ausmacht in Geschäften. Natürlich nur, wenn man ehrlich rechnet. Klar hat man keine Abzüge beim Bargeld, aber man sollte dann schon rechnen, wie viel mehr Arbeit man damit hat und reinstecken muss. Es kostet Zeit, Zeit ist Geld, ihr wisst schon. Und klar, wir können diese Rechnung jetzt nicht für alle Geschäfte machen. Der eine hat höhere Kosten, der andere niedrigere. Aber was man sagen kann und auch einfach festhalten muss, einfach so pauschal zu behaupten, dass Kartenzahlung teurer sei als Bargeld, das ergibt auch keinen Sinn.
Der Kaffeebetreiber Agin hat es ja eben schon angesprochen, das leidige Thema Datenschutz, das bewegt die Leute, das ist so ein Ding in Deutschland, ultra wichtig für viele und bloß nicht falsch verstehen, ich selbst bin eigentlich auch so einer, ich finde Datenschutz wichtig, aber ich merke auch beim Thema Bezahlen bin ich schon bereit, da Kompromisse einzugehen.
Lieber bequem.
Ja, ganz spannend. Die Bundesbank hat vor kurzem eine Studie machen lassen und gefragt, wären die Deutschen bereit, einen Aufschlag zu zahlen, wenn die Daten nach dem Einkauf mit der Karte sofort wieder gelöscht werden? Und jetzt kommt's. Jeder Vierte hat gesagt, klar, dafür zahle ich gerne. Und zwar 50 Cent extra. Jeder Zehnte würde sogar 3 Euro zahlen.
Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also Datenschutz ist immer noch wichtig für viele in Deutschland und wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum viele so sehr am Bargeld festhalten wollen. Gleichzeitig haben sie dann trotzdem ein Smartphone und bei Insta will man sein und bei Facebook und überhaupt, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber klar, beim Geld kann man sich das nicht so aussuchen und das ist ja das Wichtige. Man sollte die Wahl haben, ob man seine Daten überall verteilt oder nicht und das will natürlich nicht jeder.
Wir müssen mal auf diese Länderunterschiede schauen, denn so wahnsinnig viele Länder, die gibt's gar nicht mehr, die der Bargeldliebe so treu geblieben sind. Das zeigen auch Daten, die wir gefunden haben. Die EZB hat verglichen, wie die Menschen in der Eurozone sich gegenseitig bezahlen, also privat, wenn man einem Freund was schuldet oder auf dem Flohmarkt irgendwas kauft. In Deutschland werden solche privaten Sachen in 3 von 4 Fällen bar bezahlt, so viel wie in keinem anderen Land.
Was mich dann schon fast überrascht hat. Und da zeigt sich mal wieder, wie wichtig es ist, sich auch über Zahlen zu beugen und nicht nur aus dem reinen Bauchgefühl herauszureden und dem zu trauen. Beim Bezahlen im Laden gibt es gar nicht mehr so einen Riesenunterschied. Es gibt zwar Länder wie die Niederlande, in denen nur 1/5 bar bezahlt wird, aber Deutschland liegt da mit gut 50-50 fast im Schnitt.
Wenn man die Deutschen aber fragt, wie würdet ihr denn am liebsten bezahlen, dann sagen nur 44% gerne mit Karte oder sonst wie cashless. Nur in Österreich sind es noch weniger. Aber die Realität zeigt, der Trend ist rückläufig. Immer mehr läuft per digitaler Überweisung oder Kartenzahlung.
Besonders interessant wird's, wenn wir nach Norden schauen. Skandinavien, Baltikum. Da ist die Kartenzahlung viel weiter verbreitet als bei uns. Das hat uns auch unsere ARD-Korrespondentin in Stockholm erzählt, Sophie Donges. Bargeld ist dort eigentlich praktisch überhaupt kein Thema mehr.
Ich besitze noch nicht mal mehr einen Geldbeutel. Wenn ich das Haus verlasse, habe ich mein Handy dabei. Da sind meine Kreditkarten und Bankkarten drin gespeichert und damit bezahle ich hier wirklich alles. Auch meine Kinder im Übrigen, Grundschulalter und Mittelstufe, die besitzen auch keinen Geldbeutel, sondern die bekommen ihr Bar oder ihr Taschengeld auf ein Konto überwiesen. Wenn die nach Deutschland wiederum fahren und kriegen von Oma und Opa dann mal so ein bisschen Taschengeld zugesteckt in Form von ein paar Münzen, dann stehen sie immer da und sagen, 50 Euro. Und dann sage ich immer, nee, sorry, sind nur 50 Cent. Eine Münze. So. Also da sind die wirklich immer ein bisschen, das ist ganz, eine ganz andere Welt für die, das kennen die so gar nicht.
Krass, das ist irgendwie das komplette Gegenteil von Deutschland und wahrscheinlich gibt es auch diese Schilder nicht, über die ich mich immer ärgere, so Karte ab 10 Euro oder so.
Nee, hier gibt es Schilder und da steht drauf, wir nehmen kein Bargeld an. Also das ist genau der Unterschied zu Deutschland. Hier ist es im Alltag so, also im Geschäft, in Supermärkten kann man noch bar zahlen, aber auch nicht an jeder Kasse. Da muss man dann schon gucken, an welche Kasse man geht, wenn man Bargeld ausgeben möchte. Und auf Flohmärkten zum Beispiel zahlt man hier mit einer Bezahl-App, die heißt Swish. Das ist eine nationale App, die ist hier mit allen Banken verbunden. Ich brauche einfach nur die Handynummer von meinem Verkäufer und dann kann ich die 15 Kronen, heißt es hier, einfach swischen. Da gibt es ein Verb für hier auf Schwedisch, also dem das Geld einfach auf sein Handy schicken.
Das klingt alles schon sehr nach 21. Jahrhundert für mich, wie so ein Blick in unsere Zukunft. Aber wie halten es die Skandinavier mit dem Datenschutz?
Ich glaube, das liegt grundsätzlich daran, dass die nordischen Länder, die Balten gehören da im Übrigen auch dazu, dass die extrem technikaffin sind. Also hier ist eher immer die Haltung extrem unkritisch, aber eher so, hey cool, da gibt's was Neues, das möchte ich ausprobieren, das vereinfacht mein Leben. Und in Deutschland ist ja im Bereich Digitalisierung, wenn man jetzt nochmal ein bisschen größer denkt, ja oft erstmal dieses Thema Datenschutz da. Und hier sind sie zwar wahnsinnig freudig, aber auch unheimlich unkritisch.
Das passt ja irgendwie ins Bild. In Skandinavien oder im Baltikum sind die Leute total fortschrittsfreundlich. In Estland sagt man schon seit Ewigkeiten, hier kann man eigentlich alles digital machen, außer heiraten. Das geht noch nicht digital. Und die Deutschen sind generell eher fortschrittskritisch, wenn es vor allen Dingen um ihre Daten geht. Wenn wir allein mal an die Diskussion um die elektronische Patientenakte denken oder an andere digitale Behördendienstleistungen oder die Diskussion um Google Maps, ob da unsere Häuser zu sehen sein dürfen oder nicht, das ist alles super schwierig bei uns.
Und wir wollen hier wirklich gar nicht bashen, müssen ja alle am Ende selbst wissen, wie viele Daten man von sich preisgeben will. Und klar, speziell beim Einkaufen, das ist natürlich teilweise ziemlich privat. Da will man vielleicht nicht, dass irgendwelche Dritte das nachvollziehen können. Kann ich schon verstehen.
Ja, aber lass uns doch mal genau drauf gucken. Was wird denn überhaupt erhoben? Was wird gespeichert, wenn wir mit einer Karte zahlen? Theoretisch ist es nämlich so, die Bank weiß natürlich den Namen. Die kennt auch deine Adresse und die Kontodaten dazu. Die Kartenfirma weiß, wo das Terminal steht, wo du deine Karte da reingesteckt oder davor gehalten hast, also in welchem Laden. Außerdem weiß sie, wann du eingekauft hast und welche Karte du benutzt hast. Den Namen wissen sie nicht und auch nicht, was du gekauft hast. Also eigentlich lässt sich kein richtiges Profil daraus erstellen.
Die Händler sammeln ja aber auch Daten, speziell wenn du so eine Kundenkarte hast oder bei so einem Punktesystem mitmachst. Dann wissen die genau, wer was wann einkauft und da wird dann also jede Menge über dich gespeichert. Dem stimmt man ja dann aber auch am Anfang zu.
Genau, und jetzt kommt's. Selbst wenn man bei dem Punktesystem dann nicht mitmacht, keine Kundenkarte hat, dann ist das Einkaufen per Karte am Ende vielleicht doch nicht so anonym, wie wir dachten. Forscher haben nämlich was Interessantes rausgefunden. Die Studie verlinken wir euch, aber was haben die gemacht? Die haben 3 Monate lang die Kreditkartenkäufe von mehr als 1 Million Menschen analysiert. Einfach nur das, was wir gerade gesagt haben, was sowieso erhoben wird. Und das Ergebnis? Sie haben jeweils nur 4 Bezahlvorgänge gebraucht, um aus einer anonymisierten Liste die Leute rauszufinden, zu denen diese Vorgänge gehören. Bei 90% der Fälle hat das geklappt.
Und die Forscher sagen, auf dieser Basis kann man natürlich Bewegungsprofile erstellen. Man kann eine Aufstellung machen, wie die finanzielle Situation der Person ist und welchen sozialen Status sie hat. Dass das möglich ist, heißt natürlich nicht, dass es auch gemacht wird. Aber ich sag mal so, es gibt einen Markt für solche personenspezifischen Profile. Und ich sag mal so, wenn es technisch möglich ist, warum soll das nicht auch gemacht und missbraucht werden?
Total richtig. Und wenn es einem total wichtig ist, dass das nicht passiert, dann muss man auch klar sagen, Bargeld hilft da schon weiter. Es ist nämlich anonymer und allein deshalb ist es auch sinnvoll, und nicht nur für einige wenige Leute, sondern auch generell, dass es weiterhin Bargeld gibt.
Aber genau da stellt sich ja die nächste große Frage. Wie lange wird es denn Bargeld noch geben, wenn immer mehr Leute auf reines Kartezahlen aus sind? Das schwingt ja bei vielen Diskussionen auch irgendwie mit. Es gibt bei uns ja auch mit der AfD eine Partei, die explizit sagt, wir sind dagegen, dass Bargeld abgeschafft wird. Die haben auch Schilder aufgestellt, wo einfach nur draufsteht, Bargeld erhalten. Auch CDU und CSU haben vor gar nicht allzu langer Zeit gefordert, Bargeld soll als gesetzliches Zahlungsmittel unangetastet bleiben.
Ja, aber nicht nur in der Politik ist das ein Thema. Es gibt Petitionen gegen die Abschaffung des Bargelds. Die haben weit über 100.000 Unterschriften bekommen. Und auch die IHK Gießen-Friedberg hat eine Aktion gestartet und schreibt, nur noch digitale Bezahlung erinnert immer auch an Orwells 1984. Aber die Menschen wollen frei, unbeschwert und unkontrolliert essen und trinken, einkaufen und feiern, reisen und was auch immer tun.
Grund genug, genau darauf mehr kritisch zu schauen. Ist das überhaupt vorgesehen, Bargeld abzuschaffen? Da werden teilweise schon richtig Ängste geschürt. Bei allen Forderungen, Petitionen, Anträgen schwingt ja immer mit, die Politik will uns das Bargeld wegnehmen. Aber ist das wirklich so? Gibt es solche Pläne?
Frage 1 geht an die Bundesbank, an Stefan Hart. Der ist dort fürs Bargeld zuständig.
Wenn der Bürger sagt, ich möchte die Option haben, mit Bargeld zu zahlen, dann werden wir alles tun, damit diese Möglichkeit weiter besteht. Wir haben ein nationales Bargeldforum gegründet und besprechen dort unter anderem mit den Banken, aber auch mit dem Handel, wie der Zugang und die Akzeptanz von Bargeld auch künftig gesichert werden kann.
Okay. Klingt jetzt irgendwie nicht so danach, als hätte die Bundesbank ein Interesse dran, das Bargeld abzuschaffen. Was ist mit der Politik? Die AfD hat vor 2 Jahren die Bundesregierung offiziell angefragt und die Antwort, Bargeld ist und bleibt die zentrale Geldform unserer freiheitlichen Gesellschaft. Klingt jetzt auch nicht wirklich nach dem großen Plan, uns alle auf die Kartenzahlung umzustellen. Und was ist mit der EU? Auch die will Bargeld nicht abschaffen.
Aber Kritiker sagen jetzt, was ist denn mit diesem digitalen Euro? Ja, ein digitaler Euro wird zwar diskutiert, aber der soll Bargeld explizit nicht ersetzen, sondern ergänzen. Mit digitalem Geld, ausgegeben von der Europäischen Zentralbank. Die Idee dahinter ist, dass man mit dem Handy bezahlen kann, auch offline und auch nicht nur im Geschäft, sondern auch bei Freunden oder so, wenn man denen Geld schuldet. Und das Versprechen ist, dass das genauso anonym abläuft wie mit dem Bargeld.
Wichtig ist auch zu sagen, es gibt Zweifel an diesem, ob das wirklich so dann läuft. Und zwar Zweifel von Datenschützern. Die können sich gar nicht vorstellen, wie das gehen soll mit der Anonymität, weil man ja immer irgendwelche Spuren hinterlässt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht zum Beispiel aber eher davon aus, dass das schon irgendwie geregelt werden kann, wie beim Bargeld, dass das dann einigermaßen anonym bleibt, aber halt digital.
Noch gibt es keinen Beschluss und keine konkreten Pläne, diesen digitalen Euro einzuführen. Im Moment läuft die sogenannte Vorbereitungsphase, das heißt, da werden die Grundlagen geschaffen, rechtlich und technisch. Was aber nicht bedeutet, dass der digitale Euro kommt. Diese Entscheidung ist noch nicht getroffen und nochmal, Bargeld soll damit auch nicht ersetzt werden, sondern ergänzt.
Aber was natürlich immer sein kann, wenn die Leute irgendwann einfach nicht mehr oder fast nicht mehr mit Bargeld bezahlen wollen, dann denkt vielleicht wirklich jemand verstärkt drüber nach, das abzuschaffen, weil es sich nicht mehr lohnt, der ganze Aufwand. Das könnte natürlich schon passieren.
Die Bundesbank hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Die hat sich angeschaut, mit was wir wohl 2037 bezahlen. Und die Prognose, digitales Bezahlen wird sehr viel wichtiger in allen Szenarien, die da so gezeichnet wurden. Aber in keinem Szenario ist das Bargeld wirklich verschwunden. Und was dazu kommt, die EU-Kommission will neben dem digitalen Euro auch eine Regelung erlassen, mit der das Bargeld geschützt werden kann.
Ja, dann lass uns doch mal nach Schweden gucken. Unsere Korrespondentin Sophie Donges hat uns ja erzählt, dass Bargeld da kaum noch eine Rolle spielt, obwohl es das ja dort auch noch gibt. Und jetzt wird's echt verrückt. Es ist so gravierend, dass die Zivilschutzbehörde Schwedens jetzt sogar eingreift, weil sie befürchtet, dass im Notfall kein Bargeld mehr da sein könnte.
So, und was diese Behörde jetzt sagt, ist, man soll so viel Geld zu Hause liegen haben, in kleinen Scheinen möglichst, dass man so den wöchentlichen Einkauf mindestens schon mal davon gestalten kann und auch das Auto noch mal tanken kann. Und sie schreiben so schön diesen Satz auf ihrer Homepage, verwenden Sie gelegentlich Bargeld, damit Sie sich daran gewöhnen, wie Bargeld aussieht und funktioniert. Und das, finde ich, es sagt so viel über diese Gesellschaft aus, weil das viele wirklich, ja, wahrscheinlich einfach aus dem Alltag überhaupt nicht mehr kennen.
Wahnsinn, oder? Bitte schauen Sie sich ab und zu mal Geld an, damit Sie noch wissen, wie das aussieht. Natürlich könnte es uns hier irgendwann auch so gehen, aber das hat in Schweden eben niemand von oben entschieden, sondern es ist einfach passiert, weil die Menschen das größtenteils so wollten.
Und, merkt ihr was? Selbst wo kaum einer Bargeld will, wird es vom Staat weiter verteilt. Und wenn selbst die großen Parteien in Deutschland wie die Union sich offiziell dafür aussprechen, Bargeld weiter mindestens parallel zu digitalen Währungen zu halten, wie wahrscheinlich ist es da wohl, dass es abgeschafft wird?
Es gibt noch ein Argument, das wir immer wieder bei der Recherche gelesen haben, nämlich die Abschaffung des Bargelds fängt ja schon an, weil es gibt ja bald eine Bargeldobergrenze in der EU. Und das stimmt. Voraussichtlich ab 2027 soll diese Bargeldobergrenze gelten. Ab dann wäre es nicht mehr erlaubt, alles über 10.000 Euro bar zu bezahlen. Gilt allerdings nicht für Geschäfte zwischen Privatpersonen. In einigen EU-Ländern gibt es so eine Grenze schon, vor allem, weil damit Geldwäsche verhindert werden soll.
Ja, nicht ein ganz unwesentlicher Grund, ne? Hätten wir eigentlich alle was davon. Aber bei uns in Deutschland gibt es sowas noch nicht. Hätte einen natürlich auch gewundert in der Bargeldhochburg Deutschland. Und ja, wird wohl auch einen Grund haben, warum Deutschland auf der anderen Seite dann als Geldwäscheparadies gilt. So eine Bargeldobergrenze dient dazu, dass Kriminelle eben nicht einfach mit einem Bargeldkoffer Immobilien kaufen können oder andere teure Sachen.
Unser Fazit: Das Bargeld ist nicht in Gefahr, zumindest nicht von offizieller Stelle. Natürlich kann sich das irgendwann ändern. Im Moment ist da aber absolut nichts in Sicht.
Und es ist wichtig, sich immer beide Seiten anzuschauen. Bargeld, Befürworter und Kartenzahler. Es gibt für beides gute Gründe. ob man jetzt Horrorszenarien zeichnen muss, dass wir bald Social Scores haben, wie in China, wo man vom Staat lückenlos überwacht wird. Ich glaube, müssen wir nicht, deutet jetzt nichts darauf hin, dass das in diese Richtung gehen könnte bei uns. Aber natürlich, wir sind immer wachsam, ist ja nicht verkehrt.
Aber wie wir in Schweden gesehen haben, Bargeld kann sich auch einfach so erledigen, weil einfach keiner mehr Lust drauf hat. Aber trotzdem wird es das auch dort weitergeben.
Ja, und da müssen wir uns irgendwie zwischen Bargeldbefürwortern und Kartenzahlungsfans einigen. Vielleicht ist es ja auch das, Bargeld bleibt und überall gibt's trotzdem Kartenzahlung. David, damit wäre auch die geholfen.
Toll wäre das. Nur meine 3 Liter Weinbrandflasche. Ich weiß nicht, ob ich die jemals in meinem Leben nochmal voll machen kann mit meinem Kleingeld, wenn das so weitergeht.
Nee, aber du hast ja erst noch das andere Problem. Du musst ja erst noch was finden, wofür du es ausgibst.
Da können wir ja gleich mal drüber nachdenken. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Eine neue Podcast-Folge mit David Alf. Wo geht das Kleingeld hin?
Und wir machen noch ein großes Plus-Minus-Quiz. Also eine 3-Liter Weinbrandflasche voll mit Centstücken kleiner 50 Cent. Wie viel ist das am Ende?
Ja, das hängt
du darfst
ja davon
ab. Du darfst jetzt den allerersten Tipp darf Anna Planken abgeben.
Okay. Wenn du da ganz viele 1-Cent-Stücke drin hast?
Nee, eher so. Schon so 10er und 20er. Ja.
Ich würde sagen, du hast da bestimmt 200 Euro drin.
Ach, cool.
Ja? Zählst du nach bis nächstes Mal?
Nee, ich zahle das ein. Das wird ja irgendein Automat machen, hoffe ich. So, wir wollen euch jetzt nicht leider belästigen hier mit meinem privaten Weinbrandflaschenproblem. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Weiterempfehlen dieses Podcasts, wenn er euch denn gefällt und wenn ihr das Gefühl habt, ich kenne doch da jemanden und dem könnte das genauso gut gefallen. Empfehlt uns gerne weiter, das hilft uns, abonniert uns, aktiviert Glocken und
schreibt uns Mails. plus-podcast@ard.de ist die Adresse, um zu uns zu kommen. Und wenn wir schon im großen Dankesrausch sind, dann sagen wir auch Danke an Christopher Jenert, das ist der Autor dieser Folge.
Und Christine Bergmann war die Redakteurin dieser Folge.
In der Technik sitzt heute Anne Röttger und Jo Baumann ist auch wieder mit dabei. Vielen Dank euch beiden.
Und wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Quarks Daily ist es heute. In unserem Leben gibt es ja täglich ganz viele Fragen, die auf eine Antwort warten. Wie zum Beispiel, wie viel Geld ist in meiner Weinbrandflasche? Bargeld, ja oder nein? Das sind jetzt mal 2 davon. Wenn ihr euch mal unterhaltsam und trotzdem wissenschaftlich fundiert mit spannenden Fragen des Lebens auseinandersetzen wollt, empfehlen wir euch Quarks Daily.
Ja, der hilft euch, euch zu orientieren, der beantwortet Fragen, immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und mit nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link natürlich bekommt ihr auch in unseren Shownotes und uns findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Bis nächstes Mal. Ciao.